Danke, Jesus. Ihr dürft Platz nehmen. So schön, dass ihr da seid. Ich habe gesehen, es sind nochmal neue Gesichter dazugekommen. Hi, schön, dass ihr da bist. Habe ich irgendjemanden noch vergessen? Nee, sonst habe ich alle Hallo gesagt. Ich freue mich auf diesen Abend und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich bin ja Team Night, ich liebe Team Night, wisst ihr ja in der Zwischenzeit, ne? Und ich bin aber immer so, ich weiß immer nicht genau, was ich an der Team Night abends predigen soll. Meistens habe ich nämlich sonntags gepredigt, dann denke ich mir, ah, das war eigentlich voll gut, du könntest jetzt so Teil 2 machen, dann denke ich mir wieder, ah, aber dann sind wieder Leute nicht da, dann haben die Teil 2 nicht gehört, deswegen machst du doch lieber was anderes. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, okay Gott, was ist heute Abend dran? Und er hat mir folgenden Vers geschenkt, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere von euch kennt ihn, er steht in 1. Chronik 4, Vers 10 und da heißt es, er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor Kummer, vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Wer von euch weiß, um wen es sich handelt und wer dieses Gebet gebetet hat? Jabez, genau, Jabez, das Gebet des Jabez, es ist, nicht viel steht über Jabez in der Bibel, ich glaube, er wird zweimal erwähnt in der Chronik, einmal in Kapitel 2, dass er ein sehr gelehrsamer Mensch war und die Schrift studiert hat und in Kapitel 4 wird er einmal erwähnt, dass seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben hat, was an das Wort Schmerz im Hebräischen erinnert und bedeutet, unter Schmerz geboren und auf die Welt gekommen. Und ich denke mir, wow, als Mensch, der sagt, ich liebe die Bedeutung von Namen, denke ich mir, danke für nichts, Mama. Unter Schmerz geboren. Wenn das ist, was so über deinem Leben steht. Also es gibt so manche Namen, wo ich mir manchmal denke, die hören sich schön an und die Bedeutung sind aber so schwierig. So. Also es gibt zum Beispiel der Name Mara. Ich finde den Namen Mara eigentlich schön, aber der bedeutet einfach die Bittere. Und wisst ihr was, ohne Witz, ich kenne ganz viele, die Mara heißen und die genau das so in sich drin tragen, so eine Bitterkeit oft. Oder dann gibt es so lustige Namen wie Tamara, das bedeutet die Dattelpalme, wo ich mir denke, das hat was mit Süße zu tun, das kann man wieder schön auslegen, aber so grundsätzlich heißt es erstmal Dattelpalme. Ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Name bedeutet. Mal so aus meinem Nähkästchen geplaudert, ich heiße ja Sven Daniel. Und Sven bedeutet der jugendliche Kämpfer und Daniel bedeutet Gott richtet. Und es ist so cool, weil ich merke das immer wieder, wenn ich so die letzten 34 Jahre meines Lebens zurückschaue, merke ich immer wieder, dass dieser Name bei mir Programm war. Ich habe immer wieder gekämpft, immer wieder gefochten, immer wieder mich aber auch so, weiß ich nicht, ich habe immer wieder da dabei gewesen und auch immer ganz oft gedacht, ist mir eigentlich auch egal, was die Leute über mich denken, weil wenn einer mich richtet, dann ist es Gott, deswegen ist es wichtig, was Gott über mich denkt. Und deswegen für alle, die ihr noch Kinder kriegen werdet, hoffentlich irgendwann, macht euch Gedanken über die Namen. Meine Tochter heißt Emily Joy und Emily bedeutet die Eifrige und Joy ist das englische Wort für Freude. Und wisst ihr was, vom ersten Moment, als sie auf diesem Planeten war, hat dieses Kind Freude verstrahlt. Wirklich, egal, die konnte in einen Raum reinkommen, wo Menschen waren, die davor wirklich so eine Fresse gezogen haben. Meine Tochter kommt rein und auf einmal kommt Freude in den Raum. Und sie ist so eifrig dabei, diese Freude, die sie in sich drin trägt, einfach mit Leuten zu teilen. Das ist total krass. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was die Namen deiner Kinder bedeuten und ob du auch erlebst, wie diese Namen Programm sind bei denen. Deswegen immer wieder schön drüber nachdenken, was bedeutet der Name. Aber unser Freund Jabez hat diesen Namen nicht unbedingt ausgefüllt, ne? Also außer dass vielleicht die Geburt schwer war, aber er hat dann, es wird eigentlich auch über Jabez nicht so viel über seine Leistung geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass er große Kriege gefochten hätte oder dass er die heftigen Wunder irgendwie gemacht hat, sondern das Einzige, was so richtig über ihn überliefert wird, ist dieses Gebet, das wir gerade gelesen haben. Wir blenden es nochmal ein. Segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und ich finde es so cool. Dieses Gebet zeigt mir, wie kurz und knapp unser Gebet manchmal sein kann und was daraus passieren kann. Weil genau das war am Ende des Tages, wenn ich diesen Satz und Gott erfüllte ihm seine Bitte, dann gehe ich davon aus, dass genau das passiert ist. Er hat ihn gesegnet, er hat sein Gebiet erweitert, er hat ihn vor Kummer und Schmerz bewahrt und er hat ihn, begleitet bei allem, was er getan hat. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns einfach mal ganz kurz diese vier Punkte an und dann will ich eigentlich nachher uns eine Zeit nehmen, wo wir zusammen beten, genau für diese vier Punkte. Für dein Leben und auch für unsere Kirche. Punkt 1. Segne mich doch. In anderen Übersetzungen heißt es, segne mich reichlich. Und das bedeutet so viel wie, gib mir, gib mir wahre Freude. Also Segnung oder Segen bedeutet ja auch, ich spreche Gutes über dir aus, ich spreche frohe Sachen, frohe Botschaft über dich aus. Und genau das ist dieses, Gott segne mich doch, sprich gute Dinge in mein Leben hinein und ich will erwarten, dass das passiert. Und ich glaube, dass wahre Segen nur da wirklich fließt, wo wir Menschen sind, die mit Gott unterwegs sind, die mit Gott wandeln, die sagen, okay Gott, hier Matthäus 6, 33, sorgt euch nicht um die Folgen oder den nächsten Tag, sondern setzt Gott an die erste Stelle und seine Gerechtigkeit und er wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Das ist so der Vers meines Lebens. Ich habe gesagt, das ist die Lebensvision, die ich habe und das will ich tun. Ich will sagen, Gott, du an erster Stelle und dann vertraue ich darauf, dass alles, was ich brauche, dass es kommt zu dem Moment, wo ich es brauche. Und ich will auch vertrauen, dass nicht das kommt, was ich will, sondern das, was Gott wirklich sagt, das brauchst du. Weil ganz oft habe ich habe eine große Wunschliste, wirklich sehr groß. Wenn Gott mir alle meine Wünsche erfüllen würde, Jesus, wäre ich... Oh. Und dann denke ich mir manchmal, ich habe das nicht. Also hat Gott wahrscheinlich gedacht, nee, Sven, tut dir nicht gut. Ich frage mich manchmal, wie gut es mir tun würde, wenn ich jeden Monat, keine Ahnung, 10.000 Euro Gehalt bekommen würde. Jetzt mal nicht halt unbedingt als Pastor, sondern einfach mal ich, Sven, so. Oder mal so eine Million gewinnen würde. Ihr wisst ja, ich bin davon überzeugt, Geld ist weder gut noch schlecht, sondern es ist ein Verstärker von dem, was da ist. Das heißt, wenn ich einen guten Umgang mit Finanzen habe, dann werde ich auch gut damit umgehen, wenn ich mehr habe. Wenn ich keinen guten Umgang damit habe, dann werde ich auch nicht gut damit umgehen, wenn ich mehr habe. Und meistens sind aber die Leute, die vor allem nicht gut mit Geld umgehen können, die beten, Herr, ich brauche mehr Geld. Und dann denke ich mir manchmal, ja, lern mit dem Kleinen treu zu sein, sagt die Bibel. Und dann wird Gott dir mehr geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es uns als Kirche geht. Wir sind manchmal, natürlich brauchen wir bei allem, was wir tun, brauchen wir Finanzen. So natürlich, dass ich mein Gehalt bekomme, dass wir dieses Gebäude bezahlen können, damit wir, keine Ahnung, Flyer drucken können, damit wir Kids Club und Indoor und all diese Sachen möglich machen können. Dafür braucht es Geld. Und ich habe jetzt gerade keine Statistik, keine aktuelle da, aber die Frage ist tatsächlich immer dieses, wie sehr bin ich committed auch in diesen Bereichen? So, wenn ich gehe zu Gott und sage, hey Gott, segne du mich, bin ich auch committed und sage, ich gebe von meinem Segen auch wieder zurück. Und ihr wisst, wenn wir über den Zehnten predigen würden, ich mache jetzt heute keine Zehntenpredigt, keine Angst, aber der Punkt ist, die 10% machen dich nicht großzügig. Wenn du deinen Zehnten gibst, dann bist du erstmal nur treu und sagst, okay Gott, ich vertraue dir, dass du aus meinen 90% mehr machst, wie ich aus 100. So, ihr wisst, Großzügigkeit beginnt für mich ab dem 11%. Vorher geben wir nur das Gott zurück, was ihm eh gehört und was er uns eigentlich aufträgt. Und deswegen lade ich dich ein, auch nochmal zu überlegen, vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich gebe meinen Zehnten voll gut, Halleluja, danke dafür, dass wir diese Arbeit machen können. Wenn nicht, geh ins Gebet, frag, hey Gott, was ist gerade da, dass ich das nicht tue? Komm gerne auf mich zu, wenn du mehr Transparenz in unseren Finanzen haben willst. Ich habe kein Problem. Ich finde, Kirchenfinanzen sollten mit das Transparenteste sein, was wir auf diesem Planeten haben, weil wir gut damit verwalten wollen, was man uns anvertraut. Und das sagt euch derjenige, der gerade für die gesamten Mosaik-Family-Finanzen verantwortlich ist. Und ich liebe das. Warum? Weil ich sehe, dass wir eine große Vision haben als Mosaik-Family und ich sehe, dass wir Menschen unterstützen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wir haben dieses Jahr 4 TSEler, also 4 Leute in Erzhausen, die das Studium machen und sich zu Pastoren ausbilden lassen wollen und gerne dem Reich Gottes dienen. Was machen wir als Mosaic Family? Wir stiften ihnen unser Gemeindeauto, dass sie nach Erzhausen und zurückfahren können und damit sie einen Teil davon genießen können. Damit sie sehen, hey, Gemeinde ist nicht nur ich buckel und gebe rein, sondern man sieht auch, hey, wir investieren und geben wieder raus. Wir geben als Gemeinde, geben wir in unser Liebe in Aktion-Netzwerk rein, wo wir allein jetzt dieses die Konferenz über, ich weiß nicht, wer von euch alles, es waren einige Pforzheimer ja da und wir haben ja in jeder Session haben wir eine Kollekte eingesammelt und es kam so viel zusammen, dass wir am Ende jedem der 5 Missionarpaaren 1000 Euro mitgeben konnten für ihre Arbeit da, wo sie sind. Also ich finde, das wäre ein Applaus wert so, weil das sind großzügige Menschen da und wir haben nicht nur, es kam, glaube ich, insgesamt, warte mal, wenn ich jetzt überlege, so roundabout zwischen 2.500 und 3.500 Euro irgendwo da, sagen wir rund 3.000 Euro kamen rein und wir haben gesagt, hey, wir sind eine großzügige Kirche, wir wollen Reich Gottes unterstützen und haben einfach auch gesagt, wir legen noch was oben drauf. Und das ist das, wie wir Reich Gottes bauen, wo wir sagen, wenn wir hinstehen und sagen, Gott, segne uns mit dem, was wir brauchen. Segne uns mit Finanzen, mit Mitarbeitern, mit Menschen, die sich mit ihrem Herzen committen und sagen, ich baue Reich Gottes, no matter what. Dann müssen wir es nicht nur erbitten, sondern auch umsetzen. Und ganz oft kommt dieser Moment, wo wir die Saat auswerfen und dann müssen wir warten, bis die Saat kommt. Wir hatten die letzten Monate, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, so habe ich mit einzelnen Leuten geredet und es kam, ja, ist so schade, dass irgendwie wir schwanken gerade so und es gehen Leute weg. Und es gehen manchmal Leute aus Gemeinde weg, aber es kommen auch neue Leute dazu. Und ich feiere das. Wir haben die letzten 3 Wochen, haben wir 4 Wochen, 5 Wochen, haben wir jeden Sonntag neue Leute in der Church da gehabt. Leute, die wieder und wieder kommen. Und da, finde ich, dürfen wir Gott einen Applaus geben, weil dafür haben wir gebetet. Und ich hoffe, du auch. Und ich glaube, dass wir das mehr und mehr machen dürfen und mehr machen müssen. Und deswegen wird nachher auch ein Bereich sein, dass wir genau dafür beten. Dass neue Familien kommen, dass neue Kleingruppen entstehen, dass neue Teammitglieder, dass wir im Worship, in der Technik, im Kinderbereich, in Welcome, in was auch immer, dass wir hinstehen und sagen, wir beten konkret dafür. Wisst ihr, ich habe erlebt, dass wir ganz oft nicht haben, weil wir nicht konkret sind. Wir sagen, ja, Gott, schenk uns neue Mitarbeiter. Ja, wenn jetzt die Raffaella vom Worship-Team ins Technik-Team wechselt, dann ist sie theoretisch ein neuer Mitarbeiter, aber kein neuer Mensch in unserer Kirche. Oder wenn wir sagen, okay, ich habe erst am Sonntag bin ich hierher gefahren und ihr habt ja mitbekommen, für die da waren, dass der Sonntag, von Samstag auf Sonntag die Nacht echt umfochten war bei mir. Ich habe morgens so ein bisschen noch umgeschmissen, den kompletten Gottesdienstablauf und habe dann mit Christina telefoniert und habe ihr gesagt, hey, voll cool. In dem Moment hat mir Josi geschrieben und gesagt, hey Sven, brauchst du spontan noch einen Bassisten am Sonntag? Ich sage, ja klar, immer, hau rein, komm vorbei. Und dann sage ich zu Christina am Telefon, wisst ihr, was cool wäre, wenn jetzt noch ein E-Gitarrist dazukommt? Und am Sonntag sitzen plötzlich hier in der Ecke ein junges Ehepaar, ne? Die bis vor 2 Jahren Teil der Church waren, dann wegen Studium weggezogen sind, jetzt wiedergekommen sind und angedeutet haben, dass sie nicht nur mal auf Besuch waren, sondern dass sie gerne wieder Teil werden wollen. Und man hat mir gesteckt, dass einer davon E-Gitarrist ist. Halleluja, lass uns beten, dass sie wirklich wieder andocken. Amen. Warum? Weil wir brauchen das. Wir wollen ja wachsen. Wer bei der letzten Team da war, habe ich es euch aufgemalt, dass wir diese 3 großen Gruppen haben. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und Senioren. Und dass wir uns gegenseitig brauchen, um zu wachsen. Und wir haben genau in diesem Bereich, junge Familien, haben wir gerade einen riesen Gap, dass wir die nicht haben. Okay, was machen wir, wenn wir die nicht haben? Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können jetzt rumheulen und sagen, wir haben sie nicht. Oder wir stehen hin und sagen, und Jesus, in deinem Namen beten wir, dass wir 10 neue Familien hier reinkriegen. Warum? Wir müssen konkret sein. Wenn ich zu Gott sage, Gott, gib mir mehr Geld, dann kann er mir einen Cent hinwerfen und sagt, da hast du mehr. Wenn ich aber zu Gott hingehe und sage, Gott, gib mir 1.000 Euro oder 10.000 Euro, dann kann ich es messen und kann sagen, okay, Gott hat es nicht nur gegeben, sondern hat es übertroffen. Wir haben oft nicht, weil wir nicht konkret genug sind. Wenn wir um Segen bitten, dann dürfen wir auch konkret beten. Gott, welchen Segen hätte ich gerne? Ob ich den dann kriege oder nicht, sei mal dahingestellt, weil Gott immer noch entscheidet, was er macht und was er nicht macht. Aber ich kann kommen und kann sagen, Gott, hey, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich will das und das, dann wird es mit der Zeit schwierig für mich, dem zu widerstehen, auch wenn ich es nicht gut finde, was sie vielleicht möchte. Und dann lasse ich mich vielleicht manchmal auch dahin bringen zu sagen, okay, okay. Und ich glaube, Gott, wenn er wirklich, wie die Bibel sagt, unser liebender Vater ist, der besser ist als jeder irdische Vater, dann glaube ich, dass Gott so auch sich anrühren lässt und sagt, hey, ich will, dass du konkret wirst. Jesus macht es genauso. Jede Heilung ist für mich offensichtlich, was diese Person braucht. Trotzdem fragt Jesus, was möchtest du, dass ich dir tue? Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich mir, Jesus, offensichtlich, der ist blind, der will jetzt bestimmt nicht besser schwimmen können oder so. Nee, der will sehen können. Und genau deswegen dürfen wir konkret sein und dürfen hingehen und sagen, ich will, aber dieses Segen empfangen hat diese wichtige Komponente, ich wandle in dem, was Gott sagt. Ich kann nicht hinstehen und sagen, Bibel, ja, finde ich schon okay, aber eigentlich finde ich auch dreimal die Hälfte überholt und will es nicht so leben und dann Segen erwarten. Sondern Gott ist sehr klar, sagt, folge meinem Wort, folge mir nach, tu das, was ich auch getan habe und dann werden dir Segen, Zeichen und Wunder folgen. Das Zweite, erweitere mein Gebiet. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Hast du es überhaupt schon mal gebetet? Wisst ihr, wir sind manchmal, glaube ich, so ein bisschen, wir haben manchmal das Gefühl, das ist so frech, wenn wir zu Gott kommen und so Bitten stellen. Also so geht es mir manchmal. Ich denke mir manchmal, wow Gott, ich bin schon richtig frech zu dir. Krass, dass du so liebevoll bist und das entweder einfach ignorierst und sagst, nee, ist nicht gut für dich. Oder sagst, okay, wir setzen es um und wir machen das. Jabez steht hin und sagt, Gott, erweitere mein Gebiet. Und am Ende heißt es, sein Gebet wurde erfüllt. Das heißt, was war? Er war nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden. Er war nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden. Bist du mit dem Ist-Zustand zufrieden? Also ich sage euch eins, solange wir die Reihen hier nicht bis nach hinten gefüllt haben und alles und hier jeden Sonntag, was weiß ich, zwischen 80 und 100 Leute pro Gottesdienst hier sitzen und wir wieder über mehrere Gottesdienste nachdenken müssen, werde ich nicht zufrieden sein. Ich werde dankbar sein, dass wir jede Woche Leute haben, die in den Gottesdienst kommen und dass es funktioniert und dass wir unsere Teams gestemmt bekommen, aber ich werde nicht zufrieden sein. Warum? Weil wenn ich zufrieden bin, dann bin ich satt, dann strecke ich mich auch nicht mehr aus nach Wundern. Aber ich will jemand sein, der immer sagt, meine Vision muss immer drei Schritte größer sein, wie das, was ich jetzt gerade habe. Warum? Wenn dem nicht so ist, dann brauche ich Gott nicht mehr in der Gleichung. Deswegen erweitere mein Gebiet. Das ist für mich ein Gebet, wo ich sage, danke Jesus für das, was wir jetzt haben, aber ich will mehr. Warum? Weil ich weiß, dass bei dir mehr ist. Weil ich weiß, du bist die Quelle von dem, was wir haben. Amen. Erweitere mein Gebiet. Bei Jabez war das so ein Gedanke von, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich will in das Erbe Gottes reingehen, aber ich will noch mehr davon haben. Und ich will es nicht nur ab und zu haben, sondern ich will es dauerhaft haben. Und wir können das beten. Ich hab das Anfang des Jahres unter anderem mitgebetet, als es um diesen Indoor-Spielplatz ging. Und ich weiß, ich erzähle immer von dem Indoor-Spielplatz, aber viele von euch sehen nicht, was da Woche für Woche geht. Heute waren wieder über 30 Kinder da. Das war richtig heftig. Und ich habe gesagt, lass uns beten. Und seit Anfang des Jahres wurden es, glaube ich, jede Woche nicht weniger als keine Ahnung, 15, 20 Kinder Minimum. Und das finde ich krass. Oder letzte Woche waren eigentlich Ferien, da war nichts. Und Ela hat gesagt, komm, ich mache trotzdem auf. Weil der Bedarf von den Familien da ist. Wir haben hier ein Mandat in der Nordstadt und wir dürfen beten, dass dieses Mandat noch größer wird. Ich saß vor ein paar Wochen in einer Allianz-Sitzung, wo es geheißen hat, dass es in Pforzheim anscheinend keine Studenten gibt, die an Jesus glauben. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Es gibt keine SFC mehr seit über 20 Jahren. Die haben mir den Schlüssel zurückgegeben, weil die sich hier bei uns getroffen haben. Und ich hab zu Jesus gesagt, das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere nicht, dass es hier anscheinend keine Studenten geben soll. Ich habe gesagt, und ich bete jetzt dafür, dass es wieder eine Studentenarbeit gibt. Und was haben wir jetzt mindestens? Eins, zwei, drei? Nein, du nicht. Egal. Aber mal mindestens, egal. Wir haben aber in den letzten Wochen hier Elias war es, glaube ich, Student. Rabea, Student? Ja, habe ich richtig verstanden. Maike, du auch Student? Ja, Halleluja. Guck mal, anscheinend gibt es in Pforzheim keine Studenten. Lasst uns aber nicht aufhören bei drei. Oder mit Sven 4, Entschuldigung. Ich habe es vergessen. Sorry, shame on me. Mein Name ist weiter vergessen. Aber wisst ihr was, wo ich ihn gerade hier mal erwähne? Der Sven ist so einer, der richtig Gas gibt bei den Studenten, der ständig Leute einlädt und immer wieder Leute mitbringt und sagt, oder mitgebracht hat zumindest auch schon, vielleicht gerade nicht so sehr, beten wir nach, legen wir Hände auf, dass du es wieder tust. Aber wenn wir treu sind und wenn wir unser Ding machen, was Gott uns gibt, und jetzt ist es wichtig, jeder von uns hat Gaben von Gott geschenkt bekommen und ich bin davon überzeugt, das habe ich, glaube ich, auch gesagt bei der Predigt, warum Kirche, dass Gott uns die Gaben, die wir brauchen, um auf den nächsten Level zu kommen, dass die hier in diesem Raum versammelt sind. Amen. Du musst nichts tun, was nicht in deinem Gabenpaket liegt, aber wenn du deinen Teil dazu gibst, multipliziert sich das am Ende, dass wir größer werden, stärker werden, dass Menschen sich willkommen fühlen, dass sie hier andocken werden, dass wir eine Kirche werden, die nicht nur so sonntags sich trifft und hofft, dass wir irgendwie mal ab und an mal wachsen, sondern dass wir sagen, und das ist unsere Vision. Wir wollen Menschen zu Freunden Gottes machen. Und das heißt, dass wir nicht nur hier sitzen dürfen und warten, bis die Leute zu uns kommen, sondern dass wir anfangen müssen zu sagen, und wir gehen ins Feld und wir beten, dass Gott die Ernte uns schenkt. Amen. So, sorry. Wenn wir, Punkt 3, sei bei allem, was ich tue. Das finde ich einen ziemlich herausfordernden Satz in diesem Gebet. Weil wie oft mache ich Dinge, wo ich nicht drüber nachdenke, ob Gott jetzt gerade dabei ist oder nicht. Oder wo es mir vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass Gott jetzt gerade dabei ist oder nicht. Aber sei bei allem, was ich tue, heißt auch wieder Matthäus 6,33, Gott an die erste Stelle zu setzen. Egal ob in meiner Arbeit, an meiner Uni, in meiner Freizeit, egal was ich tue, immer wieder mich zu fragen, okay, ehrt es Gott, was ich gerade tue? Und werden, um unsere Vision noch ein bisschen zu vervollständigen, teile ich mein Leben mit anderen? Bete ich Gott damit an? Werden Menschen zu Freunden Gottes dadurch oder diene ich der Gesellschaft dadurch? Ja, und das ist eine wichtige Frage. Wir können auch nicht erwarten, glaube ich, dass wir Segnungen erfahren, wenn wir halt hinstellen und sagen, ist mir eigentlich egal, ob Gott jetzt da dabei ist oder nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Pastor, der über die Kraft des Heiligen Geistes gesprochen hat und gesagt hat, er hat das Bild von der Taube genommen und hat gesagt, wenn wir unterwegs sind und glauben, also was ist denn die Haupteigenschaft von so einer Taube? Fliegt. Sie ist sehr schreckhaft. Tauben sind im Normalfall, wenn sie nicht gerade hardcore angefüttert sind, sind die relativ schreckhaft. Eine schnelle Bewegung und die Taube fliegt los. Wenn wir uns vorstellen, der Heilige Geist sitzt auf unserem Leben wie so eine Taube auf unserer Schulter, und wir wollen, dass das so bleibt, dann überlegen wir uns, welche Bewegung mache ich? Wie schnell bewege ich mich? In welche Richtung gehe ich? Und zwar nicht, wie ich das manchmal mache, weil ich bin ja so ein Petrus-Typ, der manchmal schneller tut, wie er denkt, sondern ich fange an, das vorher zu machen. Und sage, hey Gott, hier bin ich, leite du meinen Weg, ich will losgehen, aber ich will dahin gehen, wo du mich hinrufst. Ich will das tun. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Hey, wann hast du das letzte Mal bist du aufgestanden und hast gesagt, okay Gott, was machen wir heute? Was hast du heute vor? Geben wir Gott den Raum in unserem Alltag zu sagen, nicht was ich will, sondern was du willst. Und ich glaube zutiefst, Gott hat jeden von uns an einen Ort gepflanzt, egal ob du noch arbeitest, Schüler bist, Student, Familienvater, Opa, Oma, egal. Gott hat dich in ein Umfeld gepflanzt, wo er gesagt hat, da möchte ich dich jetzt haben. Und ich glaube zutiefst, dass das einen Unterschied macht, wenn wir das verstehen und sagen, okay Gott, heute, was steht heute an? Und wie kann ich heute Repräsentant von deiner Kraft sein, von dem, was du heute vorhast? Das ist eine herausfordernde Frage und ein gefährliches Gebet übrigens. Bewahre mich vor allem Kummer. Das finde ich ein tolles Gebet. Wie schön wäre die Welt, wenn wir keinen Kummer mehr hätten und keinen Schmerz, oder? Ich würde sofort sagen, hier nehme ich. Jetzt sind wir leider in der gefallenen Welt. Schmerz und Leid ist Teil unserer Gesellschaft, unseres Lebens und wird auch wahrscheinlich, bis Jesus kommt, nicht aufhören. Aber wir können trotzdem beten, jeden Tag aufs Neue, Gott bewahre mich vor Kummer und Schmerz. Und das heißt, dass Gott uns, der Heilige Geist sagt, die Bibel ist unser Erinnerer und unser Bewahrer. Und wir können anfangen zu beten, Gott beschütze mich, dass ich heute einfach keine dumme Entscheidung treffe. Bewahre mich davor, Dinge zu tun, die dich nicht ehren. Das ist für mich das Gebet, wenn es darum geht, bewahre mich vor Kummer. Dass wir Schmerzen erleiden werden, dass wir Krankheit und Tod in unserem Leben haben, das ist leider Gottes so gegeben. Das werden wir auch mit einem Gebet oder auch 100 Gebeten nicht ändern. Aber dieses Verständnis von, ich will in den Tag hineingehen und sagen, Gott, hilf du mir, dass ich die Gefahren vorher erkenne und nicht erst, wenn ich drinstecke. Das ist ungefähr so dieses Bild. Kennt ihr diese Bärenfallen? Diese großen Metalldinger, wo da in der Mitte so ein Knopf ist und wenn du draufstehst, und die sind richtig böse schmerzhaft. Also ich war zum Glück noch nie in einer drin, aber ich glaube, wenn die so einen Bär zu Fall bringen, dann tun die bestimmt richtig böse weh. Und ganz oft laufen wir durch unseren Alltag und machen uns überhaupt keine Gedanken, wie viele von diesen Scheißteilen da stehen, Entschuldigung, von diesen blöden Dingern. Und wir tappen da rein und ich spreche aus eigener Erfahrung, ich bin der Erste, der, wenn ein Fettnäpfchen vor mir steht, der Anlauf nimmt und eine Arschbombe reinmacht. Und mich im Nachhinein dann manchmal frage, warum eigentlich? Das war jetzt richtig dumm. Ich bin auch manchmal so und sagst, du machst manchmal Dinge und merkst im Nachhinein so, ouch, das war nicht smart. Das hätte ich auch verhindern können, wenn ich ein bisschen vorher geguckt hätte, was eigentlich gerade ansteht. Und wisst ihr, es gibt manchmal so Muster in unserem Leben, die immer wieder auftauchen, wenn wir in Sünde fallen, dass wir bestimmte Dinge machen oder uns mit bestimmten, keine Ahnung, Instagram-Reels, Podcasts, Videos, was auch immer, mit irgendwas füttern wir uns ja ständig und ganz selten ist es nur die Bibel. Und ich merke das, je nachdem, wie mein Medienkonsum gerade aussieht, damit sind meine Gedanken gefüllt. Und es hilft mir manchmal mehr und manchmal weniger, gesund und sauber durch den Alltag zu kommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber die Frage ist, womit füttere ich meinen Geist? Und wisst ihr, bei Jabez war das, in einer anderen Übersetzung hat er gebetet, bewahre mich vom Übel, dass es mich nicht betrübt. Und ich glaube, das Einzige, was uns wirklich als Kinder Gottes wirklich so richtig die Freude rauben kann und unser Innerstes betrüben kann, ist, wenn wir in Sünde aktiv sind. Wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, die findet Gott nicht gut. Und da bin ich dankbar, dass die Bibel eigentlich ziemlich deutlich ist in den Dingen, wo er sagt, das finde ich gut und das finde ich nicht so gut. Und wo ich mich auch aktiv entscheiden kann. Und manchmal heißt es, sind es wichtige und harte Entscheidungen zu sagen, ich schneide das eine oder andere vielleicht aus meinem Leben raus. Es gibt manchmal Beziehungen und ich habe das gesehen und das ist ganz spannend, dass man manchmal so hat, so Freunde, wo man sagt, hey, die kennen Jesus nicht, aber die will ich eigentlich voll gerne gewinnen für mich. Oder nicht für mich, sondern für Jesus. Und du verbringst Zeit mit denen und du merkst aber jedes Mal, wenn du Zeit mit denen verbringst, zieht's dich eigentlich weiter weg von Gott. Und plötzlich merkst du so, okay, vielleicht ist es gar nicht meine Aufgabe, diese Person jetzt zu Jesus zu führen. Manchmal auch ja, manchmal aber auch nein. Manchmal müssen wir uns überlegen, sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe, tun sie mir gut? Machen sie mich zu Jesus ähnlich? Das Gleiche können wir uns in Beziehungen fragen. Wenn wir in Beziehungen reingehen, zieht mich diese Beziehung näher hin zum Herzen Gottes oder führt sie mich davon weg? Und da könnte man jetzt wahrscheinlich hunderte von Geschichten erzählen. Aber dieses wunderbare Gebet von Jabez, ich bin ganz ehrlich, ich feiere dieses Gebet, weil es eben, wie ich vorhin gesagt habe, so prägnant 4 Punkte zusammenfasst, die so, so wichtig sind. Und dann können wir uns fragen, ihr kennt diesen Text, den ich euch jetzt bringe, Römer 12, 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat oder Gefallen in anderen Übersetzungen. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich finde, das ist mit einer der herausforderndsten Textpassagen aus dem Römerbrief, weil hier geht es plötzlich in die Aktion. Die 11 Kapitel vorher erklärt Paulus relativ viel über Sünde, über Tod, über Verdammnis, über Rettung, über Taufe, über Heil und so weiter und über das Volk Israel auch 3 Kapitel weit und was unsere Rolle da drin ist oder auch nicht. Und dann kommt er aber und sagt, jetzt wird's praktisch. Und früher habt ihr komisch gelebt, ihr habt Jesus nicht gekannt, also habt ihr die Werte des Reiches Gottes natürlich nicht gesehen und nicht gehört und nicht gekannt. Jetzt kennt ihr Jesus aber, das heißt, es muss etwas bei euch verändern. Ihr könnt nicht mehr so ticken wie vorher. Warum? Weil das meistens einfach keinen guten Einfluss hat für uns. Und wenn ich dann anfange zu gucken, okay Gott, was hast du für mich bereit? Was ist das, was du wichtig findest? Und ich eben auch das immer wieder bete und frage, Gott, was findest du eigentlich wichtig? Dann haben wir plötzlich diesen, und Gottesdienst meint hier nicht, sonntags in die Kirche gehen und da irgendwie ein cooles Ding machen, sondern Gottesdienst in dem Fall bedeutet, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde meines Lebens da drin in diesem Bewusstsein zu wandeln, zu sagen, okay, ich möchte Dinge tun, die Gott ehren. Natürlich werde ich Fehler machen. Manchmal treffe ich Entscheidungen, die ehren Gott natürlich nicht. Bin ja auch noch Mensch. Bin nicht vollkommen. Bin ich erst im Himmel. Aber als Maxime zu setzen, ich möchte dahin kommen und ich möchte, dass meine Taten Gott ehren. Und dieses als Ziel sich zu setzen, macht schon so einen riesen Unterschied, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber weil wenn ich mir kein Ziel setze, ihr müsst euch vorstellen, es gibt ein Bild von einem, wenn du ein Flugzeug hast, das du auf Autopilot stellst, dann sagst du dem, hier, da will ich hin. Und wenn du dann nachher auch nur 1 Grad nachher jetzt das veränderst, dann landest du in ein paar Stunden an einem ganz anderen Punkt. Du wolltest eigentlich hier sein und landest nachher hier drüben. Du hast eigentlich dich nur um 1 Grad vertan. Und deswegen immer wieder auch zu fragen, das ist schön, ich habe Gott so kennengelernt, dass er in dem Moment, wo wir mal falsch abbiegen, uns immer eine Möglichkeit gibt, wieder zurückzukommen. Immer wieder zurück, immer wieder zurück. Ist manchmal anstrengend, weil der Weg viel, viel länger wird, weil wir immer meinen, wir müssten rechts und links mal ausprobieren, was es da Schönes gibt und Schönes gibt. Aber wir dürfen uns das immer wieder ins Bewusstsein holen und zu sagen, okay, ich bete, dass Gott mich segnet, dass Gott mich bewahrt, dass Gott mich versorgen, dass er der Mittelpunkt bei all dem ist. Und dann braucht es aber eine ganz wichtige Komponente und mit der höre ich auf. Braucht Glauben. Die Bibel sagt, wenn ich einen Glauben habe, so groß wie ein Senfkorn, dann kann ich zu einem Berg sagen, heb dich hinfort und er wird es tun. Die Frage ist ganz oft, wenn wir beten, glauben wir auch das, was wir da beten? Trauen wir es Gott denn wirklich zu, wenn wir für Heilung beten, wenn wir für Versorgung beten, wenn wir für Wachstum beten? Glauben wir, dass Gott es tun kann oder nicht? Und wisst ihr, in Hebräer 11, Vers 6 steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und keine Angst, ich bin kein Wohlstandsprediger und ich bin jetzt keiner, der sagt, wenn du nur genug Glauben hast, dann bist du morgen Millionär. Keine Angst, das ist Schwachsinn. Aber die Bibel sagt, wenn wir an Gott glauben und wenn wir ihm vertrauen, werden wir belohnt. Wie diese Belohnung aussieht, preist den Herrn, lassen wir ihm die Auswahl, wie das sein soll. Aber die Bibel sagt auch, die bloße Anerkennung seiner Existenz reicht am Ende des Tages nicht. Weil dass Gott existiert, daran glauben auch Dämonen, sagt der Jakobusbrief. Und die zittern vor ihm. Sondern zu sagen, ich glaube an dich und ich vertraue, dass du es gut meinst und ich will eine persönliche Beziehung mit dir leben, das macht den Unterschied. Der Glaube an Gott ist erst der Anfang. Und ich glaube, dass es Gott nicht genügt, dass wir nur an seine bloße Existenz glauben. Sondern dass er diese lebensverändernde Beziehung sucht. Ich glaube, Menschen, die Gott suchen, werden feststellen, dass sie mit seiner innigen Gegenwart belohnt werden. Und wisst ihr was? Das Sein in der Gegenwart Gottes ist alles, was wir brauchen. Wisst ihr, wir sind in so einer schnelllebigen Zeit unterwegs. Und ich bin selber, und ich bekenne das an dieser Stelle, ich bin ganz schlecht da drin, in die Stille zu gehen und mal alles um mich herum auszuschalten und zu sagen, Gott, hier bin ich. Was hast du vor? Immer dann, wenn ich es mache, liebe ich es. Ich merke, wie Gott kommt, wie er die Wunden und die Aufgeriebenheiten in mir drin heilt und anrührt. Aber es braucht diese Phasen, wo ich sage, und ich nehme jetzt bewusst die Zeit, dass ich da bin. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass es passiert, wenn wir es einfach dem Zufall überlassen. Ich glaube, wir müssen Zeiten in unseren Kalender einplanen, wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Und ich mache mal nichts. Ich sitze einfach nur da. Und wenn du das nicht kannst, dann, also wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, fällt mir schwer. Dann musst du dir ein Umfeld suchen, wo das geht. Zum Beispiel in den Wald gehen oder so. Oder auf irgendeine Wiese. Vielleicht klappt es bei dir auch zu Hause, dass du irgendwo eine Ecke hast, wo du sagst, und hier ist irgendwie nichts gerade. Wobei, je nachdem, wie du drauf bist, findest du zu Hause immer irgendwas zu tun. Also so bin ich. Steht da mein Computer, wo ich noch was arbeiten könnte. Da noch einen Input vorbereiten, hier noch eine E-Mail schreiben, da noch was machen. Nur kurz. Und plötzlich bin ich schon nicht mehr klar bei Jesus. Und dann frage ich, und dann passiert es, dass ich so innerlich so aufgewühlt bin. Ich frage so, okay Gott, warum komme ich nicht zur Ruhe? Warum komme ich nicht zur Ruhe? Und wisst ihr, ein Geheimnis, ist vielleicht kein Geheimnis, aber eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, wenn der Teufel dich nicht aufhalten kann, dann ballert er dich mit Arbeit im Reich Gottes zu. Ich habe so viele Menschen zerbrechen sehen, die ganz viel fürs Reich Gottes getan haben, weil sie sich diese Phasen nicht mehr genommen haben, zu sagen, Gott, hier bin ich. Einfach nur so. Um sich bewusst zu machen, Jesus, hey, das hast du für mich getan und dafür bin ich dankbar. Deswegen habe ich mir gedacht, wir wollen heute Abend noch Folgendes tun. Wir wollen beten für diese vier Bereiche, die wir vorhin gehört haben. Wir machen es so, ich leite das gleich ein bisschen an, dass wir diese vier... super, wir haben sie sogar da. Danke, Ela. Wir wollen dafür gleich beten. Wir wollen heute Abend noch zusammen das Abendmahl nehmen. Warum? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder mal uns bewusst machen, was hat der Herr Jesus eigentlich für mich getan. Und ich möchte gerne, sage ich jetzt einfach schon mal so pauschal, dass wir ab dem kommenden Jahr, wir können gerne noch darüber diskutieren, ob der erste Sonntag oder der letzte Sonntag im Monat der bessere Termin dafür ist, aber ich möchte, dass wir einmal im Monat gemeinsam sonntags als Church das Abendmahl einnehmen. Warum? Weil das ist so wichtig. Und ich habe echt coole Ideen für das neue Jahr. Also neben dem, dass wir Gruppen, die ich schon versprochen habe, dass wir sie starten, auch wirklich an den Start bringen wollen, waren wir letzte Woche, am Freitag waren wir wandern und ich möchte euch eine Idee schon mal teilen und ich teile sie euch deswegen, weil ich will, dass wir für sie beten. Wir haben Corona hinter uns. Und während Corona war ich noch nicht Teil dieser Kirche, aber was ich in der Gemeindewelt feststelle, ist, dass Corona eine Sache in der Gemeinde, nicht nur in der Gemeinde, überall in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Gemeinde eine Sache, die wichtig ist, zerstört hat. Und das ist Gemeinschaft. Wir haben uns angewöhnt, nicht mehr in die Church zu kommen. Weil wir haben ja Streams gehabt, wo wir angucken konnten. Wir haben gesehen, es gibt auch noch andere Kirchen, die auch einen guten Job machen. Und ich habe gesagt, mir wäre es so wichtig, dass wir da wieder hinkommen, zu sagen, wir sind eine Kirche, die das Leben teilt und die Gemeinschaft hat. Nicht nur in den Kleingruppen, sondern auch darüber hinaus. Und ich würde gerne, hatte ich ein super Gespräch mit Diana, war das, habe ich gesagt, ich fände es cool, wenn wir für unsere Paare, die wir so haben, also erstmal für die und dann vielleicht auch für andere Gruppen auch noch, einen Dinnerabend anfangen. So, keine Ahnung, ein oder zweimal im Jahr oder vielleicht auch öfters, je nachdem, wie es angenommen wird. Und wisst ihr, kennt mich, das wisst ihr vielleicht noch nicht über mich, aber ich bin jemand, ich liebe es zu kochen, vor allem für viele Menschen und vor allem auch ein bisschen aufwendiges Zeug. Und ich habe mir gedacht, ich hätte total Bock, dass wir sagen, wir treffen uns hier, man macht es mit Anmeldungen, wir kaufen richtig gute Sachen ein, wir machen Drei-Gänge-Menü und wir machen richtig coole Sachen und machen wieder Gemeinschaft. Und für die, die jetzt keine Pärchen sind und da jetzt sagen, oh nein, da kann ich gar nicht dabei sein, kein Problem, wir finden auch für dich Gemeinschaft. Ey, ich finde es so gut und so wichtig. Warum? Was zeichnete die ersten Christen aus? Sie haben sich täglich getroffen und Abendmahl gefeiert. Und wisst ihr, Abendmahl war in dem Moment nicht nur ein bisschen Saft, ein bisschen Brot. Sondern Abendmahl war ein gemeinsames Essen, wo alle der Gemeinde teilgenommen haben. Und wisst ihr was? Paulus, unser Freund Paulus, hat ein krasses Teaching über Abendmahl gemacht. Habe ich erst überlegt, ob ich das heute Abend mache. Habe gedacht, naja, ist vielleicht ein bisschen heftig. Aber er kam und hat die Gemeinde damals wirklich ausgeschumpfen, um es freundlich zu formulieren, weil die Abendmahl gefeiert haben, indem die nicht mal auf dem Feld waren, sich die Bäuche vollgefressen haben und für die Ärmeren, die später kamen, nichts mehr übrig war. Und dann hat er gesagt, es liegt nicht nur Segen im Abendmahl, sondern wenn wir es nicht mit der richtigen Haltung einnehmen, dann liegt auch Fluch im Abendmahl. Und deswegen lade ich uns ein, wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Währenddessen singen unsere Worship Band einen Song. Und ich habe heute was dabei, ich weiß nicht genau, wie ihr das bisher, es ist mein erstes Abendmahl mit euch. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es einfach mal so, wie ich es machen würde. Ich habe Matzenbrot besorgt. Kennt ihr Matzenbrot? Matzenbrot ist super, weil es erzählt die Geschichte des Abendmahls an einem Stückchen Brot. Zum einen lässt sich es ziemlich leicht brechen. Es hat so eine Perforation, das heißt, es symbolisiert die Wundmale von Jesus. Es ist so ein bisschen angebrannt an manchen Stellen. Das sind die Schmerzen und die Leiden, die Jesus für uns auf sich genommen hat. Wir brechen dieses Brot zusammen. Warum? Weil wir uns erinnern, dass Jesus seinen Körper zerbrechen lassen hat für dich und für mich. Ich lasse es mal durchgehen. Wenn du dich heute Abend nicht danach fühlst, mitzumachen, hab die Freiheit, es auch an dir vorbeiziehen zu lassen. Es herrscht kein Abendmahlzwang in unserer Kirche. Aber wenn wir Abendmahl nehmen, und vor allem wenn wir das Erinnerungsmahl nehmen in diesem Verständnis, dann erinnern wir uns, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Dass er gesagt hat, ich war es wert, noch lange bevor ich ihn kennenlernen konnte, dass er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich die Verbindung zwischen dir und Gott, die gestört war, wiederherstelle. Und wenn du dieses Brot isst, dann erinnern wir uns gemeinsam daran. Und wisst ihr, ich finde es so traurig, wenn Menschen heute kommen, sich Christen als Christen bezeichnen und sagen, den Kreuzestod Jesu, bro, weiß ich nicht, ob das wirklich Relevanz für mich hat. Weil unser Glaube steht und fällt genau damit. Wenn wir aufhören zu sagen, es ist wichtig, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dann können wir die ganze Kiste zumachen, wegschmeißen, sie hat keinen Wert mehr.